Ich sage auch immer, ich habe in Kauf genommen, Banker zu werden, um durch die Finanzierung sinnvolle Entwicklungen und Projekte möglich zu machen. Also insofern verstehe ich Bank als ein Instrument, wie auch Geld als ein Instrument, Gesellschaft sinnvoll zu gestalten. Und das ist die Chance, die ich als Banker hatte, deswegen bin ich Banker geworden.
Redefluss. Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzl, ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbäcke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt, also um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem Emscher-Umbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. In der heutigen Episode sprechen wir mit jemandem, der ein absoluter Experte in Sachen Finanzen, Förderung und der Wirtschaft im Allgemeinen ist. Er ist Diplomökonom, Vorstandssprecher der GLS-Gemeinschaftsbank und bereits für seinen werteorientierten Umgang mit Geld ausgezeichnet worden. Herzlich willkommen, Thomas Jorberg.
Herzlichen Dank, Herr Petzl, für die Begrüßung.
Gerne. Wir starten mit einem kurzen Einstieg, ganz locker mit einer Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Spekulieren oder investieren?
Na, ganz klar, investieren. Spekulieren ist ja mehr sozusagen, wie hole ich selber das meiste dabei raus, und investieren meint im Idealfall ja, also zu investieren in eine sinnvolle Zukunft, also investieren.
Bar- oder Kartenzahlung?
Immer mehr Kartenzahlung.
Baden-Württemberg oder NRW?
Ja, ich bin ja in Baden-Württemberg aufgewachsen, in einem kleinen 200-Seelendörfchen und bin jetzt seit 40 Jahren in Bochum, also in einer Metropole von 5 Millionen. Und beides hat mich geprägt, also nicht entweder oder, sondern und.
Unentschieden, sehr gut. Sofortlösung oder langfristige Ideen?
Naja, es braucht langfristige Ideen, dass man sinnvolle, sofortige Lösungen findet.
Beständigkeit oder Wandel?
Ja, wir brauchen beides, aber die Beständigkeit darf den Wandel nicht hindern. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Sie haben, wenn ich ein Stück auf Ihre Biografie eingehen darf, eine Traumkarriere hingelegt, so könnte man sagen. Sind im Ländler aufgewachsen, in der Nähe von Stuttgart, waren 1977 der erste Azubi der GLS-Gemeinschaftsbank, wenn man das richtig nachliest, wurden zum Bankkaufmann ausgebildet, arbeiteten dort auch parallel zu ihrer akademischen Laufbahn. Im Zuge ihres Studiums wechselten sie von Stuttgart nach Bochum, hier an die Ruhr-Uni, schlossen ihr Studium zum Diplom-Ökonomen ab und sind seitdem bei der GLS-Bank tätig, seit 1993 Vorstandsmitglied, seit 2003 Vorstandssprecher und haben sich natürlich auch in weiteren Bereichen, Gründungsvorstand der Beteiligungs-AG, der Energie-AG, der GLS, eingebracht und sind darüber hinaus ja auch für ihren fairen und verantwortungsvollen Umgang mit Geld, für ihre Unternehmensführung ausgezeichnet worden. Kann man Sie als einen der letzten bezeichnen, der im Bankenwesen jemals von der Pike auf bis zur Spitze alles erklommen hat?
Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest bei mir war es so, ja. Und das ist natürlich auch eine unheimliche Chance zu lernen, wenn man so eine Bank von ganz, ganz kleinen Verhältnissen bis jetzt zu einer großen Genossenschaftsbank begleiten konnte und mitgestalten konnte. Das war eine interessante Lernreise.
Wollten Sie immer schon zu einer Bank gehen, Bankkaufmann werden?
Nein, überhaupt nicht. Ich sage auch immer, ich habe in Kauf genommen, Banker zu werden, um durch die Finanzierung sinnvolle Entwicklungen und Projekte möglich zu machen. Also insofern verstehe ich Bank als ein Instrument, wie auch Geld als ein Instrument, Gesellschaft sinnvoll zu gestalten. Und das ist die Chance, die ich als Banker hatte, deswegen bin ich Banker geworden.
Ja. Und die Ökonomie hat Sie als Studienfach ganz besonders dann in diesem Zusammenhang nach der Ausbildung gereizt?
Naja, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert an der Ruhr-Universität Bochum und das ist ja Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft gleichzeitig und das ist eine ausgezeichnete Grundlage, so habe ich es jedenfalls empfunden, empfinde es bis heute, dass man sozusagen den betriebswirtschaftlichen Blick hat, aber immer gleichzeitig den Kontext herstellen kann zu einem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. Und ich glaube, das ist heute mehr denn je notwendig, dass man das Betriebswirtschaftliche wie auch das Volkswirtschaftliche im Blick hat.
Die GLS Bank ist ja bekannt dafür, dass man ihr einen werteorientierten Umgang mit Geld und nachhaltige Anlagepolitik zuschreibt. Was heißt das genau?
Ja, das bedeutet, dass wir Geld als ein Gesellschaftsgestaltungsmittel betrachten und insofern eine Werteorientierung, ein Ziel, ein Purpose, ein Sinn notwendig ist, um dann entsprechend Geld einzusetzen, um dann sinnvoll zu investieren und das eben auch den Kunden zu sagen. Also ihr könnt bei uns über eure Einlagen in sinnvolle Projekte investieren, weil die GLS Bank eben in der Kreditvergabe soziale und ökologische Kriterien vom ersten Tag an hatte.
Machen Sie das auch an Kriterien fest, wenn Sie Investitionen fördern, Kredite vergeben?
Also wir finanzieren zunächst mal so grundsätzlich im Kreditbereich ökologischen Landbau, Lebensmittelwirtschaft, regenerative Energien, soziale Projekte, Bildungsprojekte, Wohnen. Also könnte man sagen Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben und die dann unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten oder sozialen Gesichtspunkten umgesetzt werden. Aber wir haben natürlich auch für die Investitionen, die wir auch auf dem Kapitalmarkt machen, haben wir klare und relativ strenge positive wie negative Kriterien, die erfüllt sein müssen, wenn wir in eine Aktie oder in ein Wertpapier investieren oder unseren Kunden auch empfehlen, dort zu investieren. Und diese haben wir veröffentlicht, die kann man nachlesen, sodass also jeder weiß, wofür steht die GLS Bank im sozialen und ökologischen und das als Entscheidungsgrundlage nehmen kann.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass eine Bank am Ende auch einen Profit machen muss. Wo ist der Unterschied zwischen anderen Banken und Ihnen bei der Profitlage? Sagen Sie, uns reichen auch kleinere Margen?
Also zunächst mal ist unser Verständnis von Ökonomie, dass das nicht heißt, die Gewinnmaximierung. Also unser Ziel ist nicht, Gewinne zu machen, sondern die Kundenbedürfnisse ganzheitlich zu befriedigen, Sinn zu stiften. Und das ist eigentlich der Sinn jeder ökonomischen Tätigkeit. Gewinn ist eine Nebenbedingung. Gewinn ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. Gewinn ist der Gradmesser, ob man das ökonomisch gemacht hat, also ist es Ergebnis, aber nicht das Ziel. Das heißt nicht unbedingt, dass es deswegen unwichtig ist, aber es ist nicht die Motivation, es ist nicht der Purpose, den wir haben, warum wir da sind, sondern es ist ein notwendiges Ergebnis und das haben wir auch immer erzielt.
Wie kam es zur Gründung der GLS Bank? War das ein bestimmtes Milieu, das sich in den 70ern gefunden hat und gesagt hat, wir finden auf andere Weise keine Finanzierung? Oder gab es einen bewussten ersten Punkt, wo es losging?
Na, es gab in den 70er und dann auch in den 80er Jahren ja viele Initiativen, wo Bürger dann Entwicklungen selber in die Hand genommen haben. Ob das im Bildungsbereich war, ob das im sozialen Bereich war oder ob das in dem Bereich regenerative Energien oder die ökologischen Landbau war und viele das wollten. Und dann war ja die Frage, kann man denn das, die Geldanlage mit dem, was man eigentlich will, nicht auch verbinden? Sodass man nicht sozusagen das Bewusstsein, was mit dem Geld passiert, am Bankschalter mit abgibt, sondern sagt, nee, das, was mir ein Anliegen ist, als Mensch, als Bürger, was ich vielleicht auch fordere von anderen oder von der Politik, das möchte ich auch, dass das mit meinem Geld umgesetzt wird. Und insofern ist die Idee entstanden, dass man die Bankarbeit komplett transparent macht, also dem Kunden sagt, was wir mit den Einlagen machen. Und insofern tut die GLS Bank alle vergebenen Kredite, bis auf die privaten, die in Anzahl und Summe, tut sie veröffentlichen, sodass der Kunde nachvollziehen kann. Also nicht nur abstrakte Werte, sondern konkret, was hat die GLS Bank mit meinem Geld gemacht.
Warum gehen nicht mehr Banken nach ihrem Muster, nach ihrem Vorbild vor? Was glauben Sie?
Naja, zunächst mal ist es natürlich so, dass die Gewinnmaximierung im Finanzbereich ganz oben ansteht. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Nachhaltigkeitsbanken auch, europaweit, auch weltweit. Wir haben selber mitgegründet die Global Alliance for Banking and Values, in der jetzt über 60 Banken oder 70 Banken zusammengeschlossen sind weltweit. Das ist eine Bewegung. Und wir haben ja in der Zwischenzeit auch auf dem Markt eine immer stärkere Nachfrage, sowohl von Privatkunden als auch von institutionellen Kunden, die sagen, wir wollen wissen, was mit dem Geld passiert und wir wollen das nachhaltig verwendet wissen. Aber was uns halt auszeichnet, dass wir als GLS Bank das schon seit 1974 machen und natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit haben und eine hohe Transparenz haben und das von Anfang an weiterentwickelt haben, das müssen andere jetzt nachholen. Aber es ist ja eine ganz positive Entwicklung im Markt, muss man sagen, oder kann man sagen.
Ihr Wirken ist ja auch in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet worden. Sie haben eine ganze Reihe von Preisen gewonnen. Sie sind im letzten Jahr zum European Banker of the Year ausgezeichnet worden. Haben solche Preise für Sie ein Stück Bedeutung? Ist das mehr als Anerkennung? Ist das Motivation?
Also zunächst mal ist es natürlich eine Anerkennung und eine hohe Wertschätzung, wenn man solche Preise bekommt. Und gerade der European Banker of the Year 21 ist ja ein Preis, der bisher nur an Großbanken oder an Nationalbanken gegangen ist. Und insofern ist es neben der hohen Anerkennung, die damit verbunden ist, schon auch ein Signal, was die Jury gesetzt hat in den Finanzmarkt, dass Nachhaltigkeit jetzt wirklich nicht mehr ein Randthema ist, sondern dass es in den Fokus des Finanzmarkts gehört. Also insofern ist es beides. Es ist eine hohe Anerkennung für die eigene Arbeit, was mich natürlich außerordentlich freut, aber auch ein Ansporn ist. Das muss ja jeden Tag neu erarbeitet werden. Das ist ja nichts, was man in die Ewigkeit perpetuieren kann. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Zeichen, ein solcher Preis an die Branche.
Die EU-Kommission ist ja aktuell dabei, mit dem Thema Taxonomie auch andere grünere Bedingungen, ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken, für die Förderung von Investitionen und Krediten einzuführen. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen? Ist das ein seriöser, guter Ansatz?
Also der Ansatz ist gut und auch notwendig, dass wir eine Definition bekommen, sozusagen einen Mindeststandard, wie auch bei Ökolebensmitteln, einen Mindeststandard nachhaltige Geldanlagen bekommen. Also insofern ist es notwendig. Wenn man sich anschaut, wie es konkret gemacht worden ist, dann sieht das leider völlig anders aus, weil in diese Definition ist ja die Kernenergie und sind Gaskraftwerke mit integriert worden. Darüber kann man streiten, ob man die für eine Übergangstechnologie braucht oder nicht, aber sie werden dadurch nicht nachhaltig. Und das andere Kriterium ist, dass ausschließlich Großunternehmen sich dort dieses Siegel holen können und kleinere und mittlere Unternehmen davon gar nicht, die können gar nicht unter diese Taxonomie fallen. Also insofern ist es in doppelter Hinsicht ist es problematisch und insofern würde ich sagen, damit hat man eher Greenwashing sanktioniert als verhindert.
Gleichzeitig ist damit ja auch eingeführt worden, dass wir zunehmend eine viel intensivere Nachhaltigkeitsberichterstattung bekommen werden. Auch die Kriterien, die man zahlenbasiert dann offenlegen muss, dürften ja auch deutlicher werden. Das ist zumindest doch dann, könnte man sagen, ein Schwenk dahin, das Thema öffentlicher zu spielen und auch mit der Öffentlichkeit zu diskutieren, oder?
Das ist sehr positiv. Gleichwohl muss man sagen, wir haben es heute im Markt mit knapp 10% nachhaltigen Geldanlagen zu tun. Also das wird alleine nicht die Dynamik bringen. Insofern ist es sehr positiv, dass die EZB in der Zwischenzeit von Banken verlangt, dass sie sowohl die physischen Risiken, also die Risiken, die durch Brände, Überschwemmungen, Trockenheit und so weiter zu erwarten sind, also durch die Klimaerhitzung zu erwarten sind, als auch die transitorischen Risiken. Also das Risiko, dass möglicherweise ein Stahlwerk in 5 oder 7 oder 10 Jahren mit einer völlig anderen Technologie zu betreiben ist und insofern diese alten Technologien eigentlich, wenn man da investiert ist, ein Hochrisiko darstellt, das ist der zweite sehr notwendige Hebel, der da ist. Denn in der Tat haben wir es ja mit extrem hohen, auch wirtschaftlichen Risiken zu tun, die mit der Klimaerhitzung einhergehen.
Sie haben gerade das Thema Greenwashing schon angesprochen. Ich habe den Eindruck, wenn ich mir Werbung anschaue, wenn ich mir inzwischen auch große Discounter anschaue, dass alle inzwischen das Thema Bio und Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen schreiben, aber die wenigsten es umsetzen. Wie kann man da besser agieren? Was können wir als Öffentlichkeit möglicherweise auch tun aus Ihrer Sicht?
Also zum einen genau hinschauen und nachfragen und zum anderen auch schon Standards definieren, die ein Mindeststandard sind, und oberhalb dieser Standards findet dann ein Qualitätswettbewerb statt. Aber ich habe auch den Eindruck, das passiert. Also wie man ja bei dem Vorwurf gegenüber der DWS gesehen hat, also wenn da Greenwashing ist, das wird heute wahrgenommen. Ich will es aber nicht ganz verteufeln, diese Entwicklung, sondern zunächst mal ist natürlich der Anspruch da, also sozusagen fake it till make it ist das, was zu beobachten ist. Und ich würde sagen, wenn dem Faken sehr, sehr schnell das Make hinterhergeht, dann ist das in Ordnung. Und das muss allerdings, müssen wir als Bürger, müssen wir als Anleger, muss die Politik auch verfolgen und auch entsprechende sanktionieren, wenn dort Greenwashing auf Dauer betrieben wird. Aber zunächst mal ist es schon eine Entwicklung, dass die Nachhaltigkeit extrem ernst genommen wird, und das ist positiv.
Man sieht es ja beispielsweise auch bei der KfW, der Förderungs- und Finanzierungsbank, die ihre langfristigen Ziele jetzt auf Umweltschutz und Digitalisierung festgelegt hat. Das klingt ja erstmal ganz nobel und grundsätzlich richtig. Sie äußerten sich in einem Interview durchaus kritisch über die Rolle, die die Förderbank in Zukunft einnehmen könnte oder anstrebt. Warum?
Also die richtet sich nicht so direkt gegen die Kollegen bei der KfW, sondern gegenüber der Politik, die über die KfW nach wie vor vorwiegend versucht, die Transformation herbeizusubventionieren. Und das halte ich für, das ist schlichtweg unmöglich. Es sind so gigantische Investitionen notwendig, um die Transformation zur CO2-Neutralität hinzubekommen in den nächsten 10 Jahren, dass das niemals über noch so tolle Subventionen möglich sein wird. Und insofern halte ich den Weg für den falschen, auch wie er jetzt in der Politik im Moment, ob das beim Gas oder bei anderen Dingen gemacht wird, dass sozusagen eigentlich das, was die Zukunft in Zukunft Normalität sein muss, zu subventionieren, was heißt, dass sozusagen die CO2-Dreckschleudern immer noch als das Normale gelten. Das muss sich umdrehen. Die CO2-Emission muss so teuer werden, dass sich CO2-Einsparungen und regenerative Energien eben wesentlich besser rechnen als Technologien, die CO2 emittieren. Insofern halte ich das für den falschen Weg, der da im Moment gegangen wird, dass man meint, es herbeizusubventionieren zu können. Was Not tut, sind Rahmenbedingungen zu stellen, dass die Preise für Gas, für Kohle, für CO2-Emissionen so hoch sind, dass sich die Alternative besser rechnet. Dann wird die Marktdynamik die notwendige Geschwindigkeit aufnehmen. Sonst wird das eher verlangsamen, wenn man das versucht, herbeizusubventionieren.
Das heißt, Sie sagen, um es ein Stück zu verdichten, die ökologisch notwendige Transformation unserer Gesellschaft hin zur Klimaneutralität, vor der wir stehen, die große Aufgabe des 21. Jahrhunderts, ist am Ende nur dann zu lösen, wenn wir es dem Markt und Marktmechanismen anheimstellen, das zu tun.
Ja und nein. Ja, wir brauchen die Marktdynamik, um die notwendige Geschwindigkeit zu bekommen, dass wir tatsächlich das in diesem Zeitraum, der sehr, sehr kurz geworden ist, hinbekommen. Nein, nicht überlassen, sondern die Rahmenbedingungen zu schaffen, wo wir merken, da sind eigentlich falsche Preise auf dem Markt. Und das sind eben, solange wir diese externen Effekte, die die Klimaerhitzung hat, nicht in die Preise integrieren, rechnet sich immer noch die Umweltverschmutzung, die CO2-Emissionen. Wenn wir die integrieren in die Preise, dann gehen die Preise zunächst mal in die Höhe, wie sie ja jetzt aus anderen Gründen, dem Ukraine-Krieg, wir ja schon gesehen haben, dann gehen die Preise in die Höhe und dann setzt ein Mechanismus ein, der die Substituierung von CO2-Technologien eben sehr, sehr schnell in Gang bringt. Was wir brauchen, ist eben nicht die Subventionierung solcher Technologien, sondern wir brauchen hohe Preise Und wir brauchen ein Transformationseinkommen, aber nur für diejenigen, die sich es nicht leisten können, an dieser Transformation teilzunehmen. Und das ist niemals über Steuererleichterungen, weil die, die das brauchen, zahlen gar keine Steuern. Das ist auch nicht über eine Senkung der Mehrwertsteuer hinzubekommen. Das nützt eher denen, die sehr viel Energie verbrauchen, nicht denen, die sehr wenig Energie verbrauchen. Also wir brauchen hohe Preise für alles, was mit CO2-Emissionen zusammenhängt. Dadurch kommt die Dynamik zustande, das zu ersetzen. Und wir brauchen ein Transformationseinkommen für diejenigen, die nicht daran teilhaben können, die sich es nicht leisten können. Aber mittlere und höhere Einkommen werden das schultern müssen.
Auf diesen Punkt würde ich jetzt gerne noch mal näher zu sprechen kommen, denn der ist ja der, wie ich finde, ganz entscheidende. Wir erleben ja gerade eine Situation, wo die explodierenden Energiepreise, Strom und Gas ja vielen Menschen jetzt schon Sorgen machen. Ich glaube, wenn die ersten Rechnungen dann in die Haushalte fliegen im Winter, wird die Situation noch mal ganz anders aussehen. Wie kriegen wir das in unserer Gesellschaft sozial gerecht hin? Sie haben ja gerade schon gesagt, die Senkung der Mehrwertsteuer ist keine Lösung. Es gibt ja immer wieder Vorschläge. Ich glaube, Niedersachsens Ministerpräsident Weil war es, der gesagt hat, wir brauchen Einmalzahlungen. Was halten Sie von Instrumenten, wie sie in Spanien beispielsweise eingeführt wurden, Preisdeckel und Übergewinnsteuer?
Also das halte ich für einen viel zu direkten und interventionistischen Eingriff in Marktentwicklungen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, also die Preise hoch sind, um CO2-Emissionen zu vermeiden. Wir brauchen diese Marktsignale, die darf man nicht sozusagen gleich wieder konterkarieren. Aber wenn man diese Preisentwicklung hat, dann braucht es ein Transformationseinkommen. Und zwar ein Transformationseinkommen für die, die wirklich nicht teilhaben können. Diejenigen, die mittlere und hohe Einkommen haben, die werden ihre Lebensgewohnheiten ändern müssen. Man kann nicht eine solche Transformation, wie wir sie vor uns haben, hinbekommen, ohne dass wir unsere Lebensgewohnheiten ändern. Das muss der Einzelne in Freiheit entscheiden können, was ihm wichtiger ist oder was ihm nicht so wichtig ist. Und daran müssen die, die geringe Einkommen teilhaben können. Aber im Endeffekt brauchen wir die Preise, die signalisieren nicht, also man kann ja die Emscher nehmen, die hat glaube ich 5,5 Milliarden gekostet, sozusagen die wieder zu renaturieren. Im Grunde genommen hätten diese 5,5 Milliarden, hätten in den Preisen des Stahls und der Kohle und wie immer das verursacht, hätten drin sein müssen. Dann hätte man das wahrscheinlich gar nicht so gemacht, sondern hätte von vornherein das verhindert und die Emscher gar nicht erst zu einem Abwasserkanal verkommen lassen. Und nun kann man das einigermaßen gut reparieren, wie Sie ja gezeigt haben, aber das Klima werden wir so nicht renaturieren können. Also insofern müssen wir das in die Preise integrieren und die Unzumutbarkeit bei den Niedrigeinkommen ausgleichen.
Sie sagen ja jetzt, die mittleren und die höheren Einkommen müssen das schultern. Wir erleben ja auch ganz häufig die Diskussion Veränderung des Lebensstils. Wir haben eine Diskussion, die sich ganz deutlich darauf abzielt, dass wir unsere individuellen Verhaltensweisen ändern müssen, damit wir den Kampf gegen den Klimawandel halbwegs erfolgreich gestalten können. Da kommen ja dann Themen auf, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir können kein Fleisch mehr essen. Da kommen ja ganz unterschiedliche Themen zusammen. Mir scheint, dass das schon eine sehr starke Diskussion auf das Individuum ist und damit die Verantwortlichkeiten auf gesellschaftlicher Ebene ein Stück beiseite gewischt werden. Es sind ja nur sehr wenige Unternehmen, die für die CO2-Produktion verantwortlich sind. Es sind sehr wenige Unternehmen, die für den Ausstoß zum Beispiel von Plastik und Mikroplastik verantwortlich sind. Und mir scheint, dass wir sozusagen die Frage, wie Unternehmen ihr Verhalten ändern, damit gar nicht in den Vordergrund erst rücken lassen. Würden Sie das teilen?
Ja, grundsätzlich ja, nur ist da noch keine Lösung da drin. Nicht? Also die Schuldzuweisung ist ja in der Regel nicht das geeignete Mittel, um eine Lösung herbeizuführen. Und die Lösung wird auch bei diesen Unternehmen sein, dass eben eine Plastikverpackung wesentlich teurer ist als eine kompostierbare Verpackung. Dass also die Herstellung eines SUVs und der Betrieb und das Fahren eines SUVs eben entsprechend den Schäden, die das anrichtet, so teuer ist, dass man eben auf viele andere Sachen verzichten muss, um sich das noch leisten zu können. Also ich sehe da keine Freiheit, keine Einschränkung, dass man etwas nicht mehr machen darf, sondern wir können es eigentlich heute uns schon nicht mehr leisten, das zu tun. Wir haben das nur verdeckt mit halt viel zu niedrigen Preisen, die wir haben. Und die Entscheidungsfreiheit bleibt die gleiche, nur die Rahmenbedingungen werden deutlich, die wir haben. Und wir haben eben planetare Grenzen. Und da kann man sagen, ja, das ist eine fürchterliche Einschränkung, dass wir nur eine Erde haben und nicht fünf verbrauchen können. Das kann man natürlich sagen, aber das macht keinen Sinn. Sondern wir haben die planetaren Grenzen und wir müssen uns in diesen Grenzen bewegen. Und nur in diesen Grenzen ist Freiheit möglich.
Gucken wir nochmal auf ein anderes Thema. Sie sind ja eine Genossenschaftsbank. Was heißt das in der Praxis? Wie funktioniert Genossenschaft bei Ihnen?
Naja, also grundsätzlich zunächst mal, dass die Genossenschaft ja die Rechtsform ist, in der sich Menschen oder Institutionen oder wie auch immer zusammenschließen, wie auch bei der Emschon-Genossenschaft, um ein inhaltliches Ziel zu erreichen. Das ist der Sinn des Zusammenschlusses. Und das macht man natürlich möglichst ökonomisch, keine Frage. Aber insofern ist ja auch außer einer Dividende die Gewinnmitnahme oder die Spekulation mit Genossenschaftsanteilen ausgeschlossen. Also es ist ein Zusammenschluss von Menschen oder Einrichtungen, die sich inhaltlich was vorgenommen haben und das dann ökonomisch umsetzen. Und insofern halte ich das für eine außerordentlich moderne Form auch, die eine Renaissance vertragen könnte.
Da sollten wir gemeinsam dran arbeiten, aus voller Überzeugung. Da würde ich sofort beipflichten. Sie haben gerade den Begriff Transformation noch aufgegriffen. Beim Emscher-Umbau haben wir versucht, die Region zu transformieren und blaugrüne Infrastrukturen zu schaffen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Immobilienpreise gehabt, auf den Wirtschaftsfaktor, auf unterschiedliche Ebenen. Welchen Wert haben ökologische Projekte für die Wirtschaftssysteme aus Ihrer Sicht? Umgekehrt, welche Rolle spielt die Natur in der Ökonomie? Können wir das gegebenenfalls sogar beziffern?
Ja, das kann man, das tun wir ja heute auch und das wird auch zunehmend zur Vorschrift werden. Also das, was Sie jetzt erwähnt haben, dass sozusagen durch die Renaturierung der Emscher und des Umfeldes und so weiter die Immobilienpreise wieder gestiegen sind, weil das Umfeld schöner ist und lebenswerter ist, das gilt ja für alle Immobilien. Also wir haben heute schon ein Bewertungssystem innerhalb der GLS-Bank, indem wir eine Immobilie auch nach ihrem Energieverbrauch, nach ihrer Anbindung an öffentlichen Nahverkehr, an die Frage von gemeinschaftlicher Nutzung und so weiter, dass wir also eine Immobilie auch bewerten nach ökologischen und sozialen Kriterien. Und wir merken das ja jetzt schon, wenn die Energiepreise nach oben gehen, spielt plötzlich Energie eine Riesenrolle. Und insofern ist ein Gebäude, was also energiearm oder sogar energieautark ist, bekommt einen viel höheren Wert als ein Gebäude, was halt ungedämmt ist und viel Energie verbraucht. Also insofern, wir sind längst in dieser Entwicklung, dass die ökologischen Fragestellungen bei Immobilien und bei anderen Gütern auch, aber insbesondere bei Immobilien, eine immer größere Rolle spielen.
Gerade vor diesem Hintergrund der Nachhaltigkeitsdiskussion würde ich Sie gern fragen, wenn Sie, Rio Reiser lässt grüßen, König für Deutschland wären für den einen berühmten Tag. Was wären die drei Top-Nachhaltigkeitsdinge, die Sie gerne auf den Weg bringen oder verändern würden?
Also zunächst mal wäre das die Preise so zu gestalten, CO2-Abgabe, Abgabe auf Spritz- und Düngemittel, dass die Warenkosten sich dort widerspiegeln und insofern also die Vermeidung von Umweltschäden sich rechnen. Das Zweite wäre, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein Ausgleich dafür, dass die ärmeren Bevölkerungsteile daran teilhaben können, aktiv auch, also einen Einkommenstransfer haben. Und weil man langfristig nicht aus Umweltsteuern oder aus CO2-Abgaben, weil die ja irgendwann auf Null gehen, das finanzieren können, brauchen wir auch einen Ausgleich zwischen Hochvermögenden und zwischen ärmeren Bevölkerungsteilen. Also wir brauchen eine sinnvolle Vermögenssteuer auf Sicht. Und das wären die drei Dinge, die ich einführen würde.
Fragen wir jetzt mal den berühmten Bürger, die berühmte Bürgerin auf der Straße. Wir haben nachgefragt, was deren erster Gedanke beim Stichwort Nachhaltigkeit ist.
Nachhaltigkeit heißt für mich in erster Linie, dass wir nicht nur an uns, sondern an die fortfolgenden Generationen denken müssen. Wir dürfen unsere nachfolgende Generation nicht ein unlösbares Chaos übergeben, sondern müssen jetzt verstehen, dass jeder Einzelne an einer Grenze ist und wir nun anfangen müssen zu handeln.
Herr Jorberg, eigentlich eine schöne Zusammenfassung dessen, was man unter Nachhaltigkeit verstehen kann, auf allen Ebenen, oder?
Absolut, alles drin. Also die Frage der Enkeltauglichkeit, da ja einmal ganz am Anfang gewähnt, also nachfolgenden Generationen, und auch, dass wir das nicht delegieren können, sondern dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Allerdings, die Politik ist aufgerufen, die Rahmenbedingungen zu verändern. Das würde ich noch hinzufügen, denn ich erlebe immer wieder, dass der Konsument ein bisschen anders reagiert in uns als der Bürger. Und der Konsument in mir ist wesentlich widersprüchlicher als der Bürger in mir. Und insofern muss der Bürger über die Politik dem Konsumenten die Rahmenbedingungen setzen. Also insofern ist es gut, dass Sie den Bürger gefragt haben und nicht den Konsument, der hätte möglicherweise anders geantwortet.
Da bin ich sofort dabei. Gucken wir noch einmal aufs Ruhrgebiet. Sie haben ja jetzt am Beginn auch angedeutet, 40 Jahre Erfahrung, und die GLS Bank sitzt ja im Unterschied zu vielen, vielen anderen Banken, die in Frankfurt ansässig sind, in Bochum. Was müssen wir im Ruhrgebiet aus Ihrer Sicht noch besser machen? Welche Themen liegen noch sozusagen auf der Straße, die endlich angegriffen werden müssen?
Also zunächst mal diese ja immer noch vorhandene Angst, dass sich unsere Systeme ändern und dass sich die Strukturen ändern, damit überwinden, indem wir mal ein bisschen zurückschauen und feststellen werden, dass im Grunde genommen, wenn eine Region Transformation kann und in der Vergangenheit geübt hat, auch Integration kann, dann das Ruhrgebiet, dann Nordrhein-Westfalen. Und das bezieht sich auch auf die Energiefragen. Also im Grunde genommen, müsste aufgrund der Geschichte, müsste das Ruhrgebiet im Grunde genommen Vorreiter dieser Transformation sein, weil wir wissen, dass bei zunächst mal großen Schwierigkeiten, also wir in Bochum kennen das ja auch, nicht? Also Nokia weg und Opel weg, das sah, bevor Opel weg war, wie der Untergang des Abendlandes aus für Bochum. Aber als es dann weg war, ist in einer unglaublichen Geschwindigkeit, haben sich ganz, ganz viele Unternehmen auch auf diesem Gelände wieder angesiedelt. Sie kriegen heute keinen Quadratmeter mehr gekauft auf dem ehemaligen Opel-Gelände. Und es ist eine viel vielfältigere, viel zukunftsgerichtetere Struktur. Also auch den Mut zu haben, Veränderungen anzupacken, den kann man eigentlich aus der Geschichte, aus der Entwicklung des Ruhrgebiets lernen. Und ich glaube, das müssten wir mehr nach vorne stellen und zum Motor werden. Manchmal ist das Ruhrgebiet, insbesondere was die Energiefragen anbelangt, noch eher auf dem Bremserhäuschen.
Vielen Dank, Herr Jorberg. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für Ihre Zeit. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das aktive Mithören dieses Podcasts. Wenn es Ihnen gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Like-It-Button, abonnieren Sie uns und immer dran denken, wir machen weiter, alles bleibt im Fluss.